Wenn man in eine neue Wohnung einzieht, dann macht man ja zu Anfang eine Grundreinigung. Es ist neu tapeziert, es liegen neue schöne Böden. Das Problem ist, dass mit der Zeit immer wieder Dreck und Staub aufkommt. Das wird dann immer wieder weggeräumt und geputzt. Es wird immer wieder versucht, den Anfangszustand herzustellen. Aber so, wie es wirklich am Anfang war, das wird man wohl eher nicht wieder hinbekommen. Auch heute kann ich nur ermutigen, mitzuschreiben. Ich werde viele Stellen einfach nur nennen, dass man sie in Ruhe dann zu Hause nacharbeiten kann. Nun lasst uns aufschlagen unseren Text aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Ich möchte beten. Vater, danke, dass du mit uns bist und möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diesen Text zu verstehen. Dass du groß gemacht wirst heute an diesem Tage. Dass du wirklich in unser Leben hineinredest. Amen. Ich habe diesen Text eingeteilt in drei Punkte. Drei Punkte, die mit dem heutigen Thema Heiligung zu tun haben. Der erste, nach Christus droben. Der zweite, mit Christus verborgen. Der dritte, mit Christus verherrlicht. Dieser Text knüpft genau an diese Passage der Charakterisierung der Irrlehrer im zweiten Kapitel an. Paulus deckt 10 verführende Eigenschaften auf, von denen ich nun 6 einmal nochmal kurz nenne. Vers 18. Irrlehrer wollen die Menschen um ihren Kampfpreis bringen. Irrlehrer tun ihren eigenen Willen und halten nicht fest an dem Haupt, welches ist Christus, und tun seinen Willen. Irrlehrer haben eine scheinbare Demut, das heißt Ruhm ihrer Demut, also Stolz. Echte Demut will nicht demütig sein. Und sie halten nicht fest an dem Haupt, welches ist Christus, der eine echte Demut zeigte. Irrlehrer halten fest an der Anbetung der Engel, von der Bibel her verboten. Wir sehen das bei Jesus, Matthäus 4, Vers 10. Auch Johannes, der sich vor Gott, vor dem Engel niederknien wollte, dem wurde gesagt von dem Engel, Offenbarung 19, Vers 10, Offenbarung 22, dass er aufstehen solle. Nur allein Gott darf angebetet werden. Gut, und diese Irrlehrer, sie halten nicht fest an dem Haupt, welcher ist Christus, der für eine Anbetung Gottes in Geist und Wahrheit plädiert. Johannes 4. Irrlehrer folgen Visionen nach und halten nicht fest an dem Haupt, welches ist Christus, und an seinem Wort. Psalm 119, Vers 105. Irrlehrer sind aufgeblasen, hohl von der Gesinnung, dem Sinnen oder das Denken des Fleisches. Sie halten nicht fest an dem Haupt, welches ist Christus, der eine Gesinnung des Geistes von uns wünscht. Galater 5. Alles menschlich, irdisch, leerer Betrug, Philosophie, aber nicht Christusgemäß. Und das finden wir durchgängig im Kolosserbrief. Dieser rote Faden. Halte dich fest an Christus, schau alleine auf ihn. Und genauso geht es im dritten Kapitel weiter. Das große Kapitel rund um die Heiligung. Grob unterteilt in den ersten 4 Versen, Streben nach Christus, Verse 5 bis 11, Sünden des alten Lebens ablegen, Verse 12 bis 17, Streben nach den Tugenden des neuen Lebens, und Verse 18 bis 25, folgend eben die Auswirkungen im Leben oder im Wandel gegenüber der Familie und dem Arbeitgeber. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Der erste Punkt für heute, nach Christus droben. Gekonnt zeigt Paulus die Falschlehren auf und zeigt ihnen nun wieder einmal den besseren Ausweg, Christus. Aber zunächst unterzieht er sie hier eine Art Prüfung. Er appelliert an ihr Herz und fordert sie mit diesem einleitenden Vers heraus, erneut ihr Herz zu untersuchen und zu prüfen. Seid ihr wirklich mit Christus auferweckt? Bist du wirklich mit Christus auferweckt? Welche seltsame Formulierung, aber wenn wir uns zurückerinnern an das zweite Kapitel in Vers 12, so finden wir genau dieses Auferweckt dort wieder. Dort, wo wir über die innere Beschneidung des Herzens bei der Bekehrung nachgedacht haben. Ja, das greift Paulus hier wieder auf und unterzieht uns der Prüfung. Seid ihr wirklich mit Christus auferweckt? Habt ihr ein neues Leben bekommen? Bist du wiedergeboren? Das heißt, sind deine Vergehungen vergeben? Kolosser 2, Vers 13. Bist du vom Tod ins Leben übergegangen? Johannes 5, Vers 24. Bist du mit Christus gekreuzigt und lebst nicht mehr für dich, sondern Christus in dir? Galater 2, Vers 19 und 20. Ist bei dir das Alte vergangen und Neues geworden? 2. Korinther 5, Vers 17. In 2. Korinther 3, Vers 15 schreibt Paulus das auch nochmal. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Wenn du das von Herzen mit einem klaren Ja beantworten kannst, dann ist das super. Und wenn das wirklich so ist, dann gilt es nur eines zu tun. Suche, was droben ist. Wir hatten diese Passage auch vor kurzem bei uns im Hauskreis und wir haben uns so über dieses Wort droben gewundert. Das ist wohl ein altes Wort und dieses Wort, klar und einfach, ist eigentlich die Bedeutung, war für uns so seltsam, dass wir uns das deswegen so gut merken konnten. Was wirklich wichtig ist, wenn wir gläubige Kinder Gottes sind, wenn wir mit dem Christus auferweckt sind, nach dem zu suchen, was droben ist. Paulus macht es so deutlich. Diese verführerischen Irrlehren, welche einen durch Gesetzlichkeit in die Heiligung treiben wollen, die brauchen wir nicht. Wir müssen nicht einen gesetzlichen Zwang leben. In Christus ist Freiheit. Gesetze, die man heutzutage immer mal wieder hört. Ich habe einfach mal drei Beispiele hier auf meinem Zettel, habe ich dann noch mehr notiert. Das erste ist tägliches Bibellesen. Die gesetzliche Heiligung sagt, du musst täglich in der Bibel lesen. Gott selbst sagt, es ist mehr als empfehlenswert für die Gemeinschaft mit mir und für dein Herz. Psalm 119. Die wahre Heiligung fragt also, möchte ich das von Herzen, weil ich Gott liebe? Sonntags in die Gemeinde gehen. Die gesetzliche Heiligung sagt, du musst sonntags in die Gemeinde gehen. Gott selbst sagt, ich empfehle es dir dringend, denn es ist gut und nützlich für dich und dein Weiterkommen. Hebräer 10, Vers 24, 1. Korinther 12. Die wahre Heiligung fragt also, möchte ich das von Herzen, weil ich Gott liebe? Der dritte Punkt, ständiges und langes Beten. Die gesetzliche Heiligung sagt, du musst täglich mehrmals und lange beten. Gott selber sagt, ich möchte mit dir reden, mehr Gemeinschaft mit dir haben. Zur Empfehlung einfach mal die Psalmen. Die wahre Heiligung fragt also, möchte ich das von Herzen, weil ich Gott liebe? Ist der Unterschied deutlich geworden? Wenn wir mit dem Christus auferweckt worden sind, brauchen wir uns nicht mehr dieser gesetzlichen Heiligung zu unterwerfen, sondern alleine Christus. Es ist, wie so vieles andere auch, eine Herzensangelegenheit. Möchte ich das, weil ich von Herzen Christus liebe, weil ich ihm vom Herzen ähnlicher werden möchte. Und diese drei Beispiele sind eben auch Möglichkeiten, womit wir das suchen, was droben ist. Gott selber, ja Christus selber auf dem Paulus nach wie vor den Fokus hält. Aber dort oben, dort gibt es noch mehr zu finden. Ewige Schätze, Matthäus 6, Vers 19 und 20. Wir erinnern uns auch an Kolosser 2, Vers 3, wo steht, dass in Christus alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit verborgen liegen. Auch da die Schatzsuche. Wir kommen also immer wieder darauf hin zurück, Christus zu suchen und zu finden. Keine Philosophie, kein leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt, wie Paulus schon ein Kapitel vorher in Vers 8 beschreibt. Christus allein. Und wo dieser Christus jetzt ist, das zeigt uns der Vers auch noch. Jesus hat es selber in Lukas 22, Vers 69 gesagt. Von nun aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Markus bezeugt es in Markus 16, Vers 19. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihm geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Stephanus und Paulus bezeugen es auch, Apostelgeschichte 7, Römer 8. Der Schreiber des Hebräerbriefes erwähnt es auch, Hebräer 1, Vers 3. Der große Christus sitzt nun zur Rechten Gottes und er hält ewige Schätze bereit. Und nun sehen wir den vermeintlich gleichen Aufruf wie in Vers 1 auch schon gewesen, auch in Vers 2, sinnt auf das, was droben ist. Auf das sinnen, was droben ist. Nun, die wirklich mit Christus auferweckt sind, die sollten doch wissen, was dort oben ist. Die wirklich glauben, wissen, was sie dort oben finden. Paulus sagte es ja gerade ganz deutlich, der Christus. Und wenn du am Bahnhof ein Ticket kaufst, dann gehst du ja auch damit zum richtigen Gleis, damit du deinen Zug erwischt. Und hier ist es nichts anderes. Wenn du dein Ticket zum ewigen Leben gelöst hast, wenn du errettet bist, dann willst du dich doch auch mit dem beschäftigen, der dich errettet hat. Du gehst doch zu ihm hin, wofür du die Fahrkarte bekommen hast. Und nun ist es eindeutig, was wir tun sollen. Auf das sinnen oder auf das trachten, was dort oben ist. Hab diese innere Veranlagung, die Ausrichtung nach oben zu diesem Christus. Immer nach oben, egal wo, egal wann. So wie ein Kompass, der immer nach Norden zeigt. So soll unser Herz immer nach oben ausgerichtet sein. Das ist Heiligung, ihm ähnlicher zu werden. Was möchtest du? Was bedeutet das auch ganz konkret für uns? Nun, natürlich müssen wir uns fragen, was dahinter steckt und wie das geht. Aber demgegenüber auch schauen, warum wir oft lieber auf das schauen, was auf der Erde ist. Unser Schatz soll nicht irdisch sein, sondern himmlisch, ewig. Das heißt, dass wir es vergessen können, uns an Geld festzuklammern. Dass wir vergessen können, uns an Häuser, an Autos festzuklammern, an Filmen, an Essen, an Büchern, an Arbeit, an all das, was einem doch irgendwie wichtig ist. Keine Frage, es ist alles gut, es gehört zum Leben dazu, aber die wichtige Frage ist, wo hängt dein Herz dran? Hängt es an diesen Dingen oder ist es vielmehr ausgerichtet und verankert im Wort Gottes und im Umsitzen dessen? Ist es verankert mit Christus? Sinnt auf das, was droben ist, danach streben, was im Himmel ist, und nicht danach lechzen, was die Welt möchte. Auf das Unsichtbare schauen, denn das ist ewig, bestätigt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 18. Auch Römer 12, Vers 2 warnt uns davor, so zu sein wie die Welt, so zu denken, zu reden, zu handeln wie die Welt. Stattdessen sollen wir unser Denken, unsere Gesinnung, unsere Sinnen verändern lassen zu Christus hin. Unser Herz darf voll sein, es darf überlaufen von seiner Liebe, von seiner Güte, von seiner Treue. Stück für Stück werden wir verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes, indem wir ganz intensiv seine Worte studieren. Der Heilige Geist verändert das Herz des Menschen. Und so lasst uns mehr und mehr nach oben ausgerichtet sein. Vielleicht indem wir nachher den Fernseher auslassen und Bibel lesen. Dass wir den Spaziergang nutzen, um mit Gott zu reden. Dass wir über Gott nachdenken und danach trachten, was er möchte. Dieser Aufruf heißt natürlich nicht, dass es mal schlechte Tage gibt. Oder dass wir nicht mehr sündigen. Aber es bedeutet, dass wir unser ganzes Leben dran setzen sollen, Christus zu verherrlichen. Indem wir unser ganzes Sinnen auf ihn ausrichten und Stück für Stück die Sünden töten. Vers 5 werden wir dazu noch mehr lesen. Um dann voll Geistes zu werden. Was auch meint, dass unsere Gesinnung mehr von ihm verändert wird. Schlicht und einfach Heiligung. Und nun führt Paulus die Begründung dafür ein. Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Paulus begründet das Streben nach Christus, also die Heiligung, damit, dass die Kinder Gottes ja schon gestorben sind. Sie sind ja schon geheiligt, Gott war das, und stehen vor ihm als gerecht, als heilig und tadellos da. Das haben wir schon im ersten Kapitel ergründet. Und von dem Moment an, wo das geschieht, da gilt es, den aktuellen Stand immer mehr der Stellung anzupassen. So wie beim Wohnungsputz. Das ist Heiligung, das aktuelle Leben in Sünde und Untadeligkeit dem anpassen, was wir schon in Christus sind. Nach Christus trachten. Das heißt eben auch, dass wenn wir Sünde erkennen, dass wir sie bekennen und sein lassen, dass wir immer mehr so werden, wie Jesus war und ist. Und so finden wir heute genau diese beiden Sichtweisen der Heiligung. Einmal die himmlische Betrachtung, Verse 3 und 4. So wie Gott es sieht und so wie er uns angenommen hat, wir sind schon gestorben und herrlich, wir sind geheiligt. Das war Gottes Werk, dass wir gestorben sind. Und ich möchte nochmal an die innerliche Beschneidung des Herzens erinnern. Christus hat das gemacht. Und zweitens finden wir die irdische Betrachtung, die Verse 1 bis 2 und ab Vers 5 und folgende. Und das ist ganz wichtig, dass es genau diese Reihenfolge ist. Denn die ersten Verse sprachen von der Heiligung des Menschenwerk. Und wenn das zuerst kommen würde, dann würden wir mitten in der Werksgerechtigkeit landen, die es ja gar nicht gibt. Durch Glauben spricht Gott uns gerecht. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, dass man gestorben ist und nun das, was Gott einem schenkt, das Geheiligte, das ewige Leben auch zum Ausdruck bringt, dass man das auch anstrebt zu leben. Ohne Kompromisse, ohne Grauzonen, mit vollem Einsatz. Nein, nicht weil wir nach einem Gesetz leben wollen, sondern weil Christus uns erkauft und gerettet hat. Weil er uns geheiligt hat und nun aus Liebe zu ihm wollen wir nach seinem Willen leben, zu seiner Ehre, immer mehr ohne Sünde, Heiligung. Und das heißt nun, dass der alte Mensch bei der Bekehrung gestorben ist. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus in mir. Und so auch Georg Müller, der Waisenvater von Bristol. Er lebte aus dem Gebet und dem Vertrauen gegenüber Gott und versorgte so hunderte Waisenkinder. Ein Zitat: Die Arbeit lebte von Spenden, ohne dass jemals ein Spendenaufruf veröffentlicht wurde, weil Georg Müller darauf vertraute, dass Gott für alle notwendigen Spenden sorgen würde. Und ihm wurde einmal die Frage gestellt: Was ist das Geheimnis deiner Arbeit? Und da beugte er sich tiefer und tiefer. Und als sein Kopf schon zwischen seinen Knien lag, sagte er: Vor vielen Jahren war ein Tag, da ist Georg Müller gestorben. Es kam ein Tag, da bin ich für alle meine Pläne gestorben. Wahre Christen sind gestorben, sie leben nicht mehr sich selber, sondern Christus in ihnen. Und das bedeutet dann, dass unser Leben mit dem Christus in Gott verborgen ist. Was für eine starke Ausdrucksweise. Was ist damit gemeint? Zweiter Punkt, mit Christus verborgen. Ich denke, hier steckt dreierlei drin. Hier steckt die Verborgenheit im Sinne von Geborgenheit und Schutz drin. So wie als wenn man sich hinter den Mauern einer riesigen, unumstößlichen Burg verbirgt. Geborgen in einer so großen und mächtigen Hand, die Hand Gottes, so dass man vor der Welt und vor den Feinden verborgen ist. Geborgenheit, was das ewige Leben betrifft. Johannes 10, 27 bis 30 macht dieses Bild besonders deutlich. Eine der eindeutigsten Stellen für die ewige Heilssicherheit. Lass uns das lesen. Johannes 10, Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir, sagt Jesus. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nicht verloren gehen in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Weitere Stellen dazu, Römer 8, 31 bis 39, Hebräer 7, Vers 25, 1. Petrus 1, Vers 4. Mit Christus verborgen, der zweite Punkt. Die Kinder Gottes sind geheiligt und hängen nun ihrem Herrn an. Durch den Christus ist unser Leben verborgen in Gott. Unser Leben hängt an Gott. Unser Leben ist quasi eins geworden. Oder wie es 1. Korinther 6, Vers 17 beschreibt, wer bei dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Zusammen mit Christus sind wir so in Gott verborgen. Wir sind ein Geist mit ihm. Aus der Sicht der Welt, der dritte Punkt, ist unser Leben mit dem Christus in Gott verborgen, im Sinne von Verhüllung. Gott verhüllt es quasi, denn die Welt begreift es nicht. Viele Menschen verstehen nicht die Notwendigkeit des Lebens mit dem einen wahren Herrn. Unser Leben mit dem Christus ist für sie geistlich nicht zu ergründen. Es ist verborgen vor ihrem Angesicht und nur der Heilige Geist kann es für sie sichtbar machen. Das bringt auch 1. Korinther 2, Vers 14 zum Ausdruck. Menschen, die nicht bekehrt sind und nicht den Heiligen Geist haben, das heißt die, die nicht verborgen sind in Gott, die können nicht geistlich beurteilen. Und so stecken hier wieder großartige Worte der Ermutigung für uns drin. Gott hat uns geheiligt und gerecht gesprochen, wenn wir an ihn glauben. Dann ist unser Leben in Gott verborgen. Auch wenn wir dann in der Heiligung vorangehen und die Menschen uns nicht verstehen, wenn wir versuchen voranzugehen und es klappt nicht, so haben wir die Gewissheit, Gott hat uns sicher in seine Hand. Er verspricht ewiges Leben, die ewige Gemeinschaft. Und es wird deutlich, was für ein Unterschied zwischen den Menschen dieser Welt und den Christen besteht. Es heißt nicht, weltfremd zu sein oder zu werden, das auf keinen Fall. Aber sie können geistlich nicht verstehen, was unser Leben mit Christus bedeutet, warum wir manche Dinge tun. Dafür gilt es zu beten und zu hoffen, dass der Geist die Herzen anspricht. Und Gott ermutigt uns hier und macht deutlich, dass wir mit seinem Geist eins sind, dass wir in seiner starken Hand geborgen sind. Unser Leben ist sicher und niemand wird sie Gläubigen aus der Hand von Jesus reißen können. Niemand wird sie aus der Hand des Vaters reißen können. Der letzte Vers, Vers 4. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Kommen wir nun zum Abschluss dieser vier Verse. Eine Zusage, eine Verheißung finden wir, eine Ermutigung und eine Gewissheit. Es geht mal wieder um den Christus, der Christus euer Leben oder unser Leben. Paulus sagt hier, dass Christus der Inhalt des Lebens der Kolosserchristen ist. Ja, es geht gar nicht anders. Jeder, der wirklich glaubt, glaubt doch an den Christus. Und der Inhalt des Glaubens ist Christus. Der Inhalt des Lebens. Ist Christus unser Leben? Gebe ich mich ihm ganz hin? Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn, schreibt Paulus in Philipper 1, Vers 21. Das ist auch mein ganz persönliches Streben. Mein Herzenswunsch, meine Lebensausrichtung. Was bedeutet das? Ganze Hingabe und gesunde, keine gesetzliche Absonderung von der Welt. Römer 12, Vers 1 bis 2. Danach streben, was droben ist. Kolosser 3, 1 bis 2. Und Jesus mehr lieben als alles andere. Lukas 14, Vers 26. Indem ich ihn ernst nehme, respektiere, also gottesfürchtig bin, sein Wort studiere und mit ihm rede. Selbstverleugnung, das Kreuz auf sich nehmen. Matthäus 16, Vers 24. Christus soll alles sein. Was unsere Zeit betrifft, ob es auf der Arbeit ist, bei der Familie, im privaten Bereich, wo Hobbys sind, im Gemeindebereich, überall. Oftmals veranstalten wir doch heute ein Kinkerlitzchen, mal ein bisschen hier reinschauen, mal ein bisschen da reinschauen, mal das noch erleben, das mitnehmen, ganz unverbindlich sein, mal ein bisschen sündigen, beten, alles ist wieder gut. Mal sonntags erscheinen, damit die anderen sehen, ich bin dabei. Doch Nachfolge ist mehr als das. Nachfolge ist, das ganze Leben für Christus, für seine Ehre einzusetzen. Wenn wir Matthäus 9, Vers 9 lesen, sehen wir in einzigartiger Weise, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Matthäus 9, Vers 9. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Klasse, oder? Bedingungslos. Ist das bei uns auch so wie bei Levi? Was sind Probleme dabei? Was hindert dich, Jesus ganz nachzufolgen? Sünde auf jeden Fall, denn dann tue ich nicht seinen Willen und folge ihm nicht nach. Egoismus, mit solchen Fragen zum Beispiel, was bringt mir das? Keine Lust und andere Ausreden, die wir sonst noch finden. Heute läuft was Gutes im Fernsehen, heute muss ich Auto waschen. Was der Mensch sich auch ausdenkt. Lass uns aufhören damit und Jesus ganz nachfolgen. Lass uns schauen, was er uns doch Tolles vorbereitet hat, was er Tolles gemacht hat und in seinen Dienst eintreten. Lass uns an seinen Verheißungen festhalten. Wie auch eben diese, wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet ihr auch mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Wann wird denn der Christus offenbar werden? Ich denke, hier ist der Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde gemeint. 1. Johannes 2, Vers 28 gibt uns einen entscheidenden Hinweis. 1. Johannes 2, Vers 28, lasst uns das gemeinsam lesen. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er geoffenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Entschuldigung. Bitte lass den Finger drin, wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Also, bis zu seiner Ankunft, und darauf fiebert die Gemeinde seit jeher hin, wenn Jesus wiederkommt und seine Braut zu sich holt. Für uns heißt es bis dahin, in ihm zu bleiben, an Jesus festzuhalten, im Prozess der Heiligung voranzugehen. Er ist der, den wir vom Himmel her erwarten. Und weiter heißt es in Philipper 3, Vers 20 und 21, nicht den Finger vergessen, den Johannes drin zu lassen, Philipper 3, die Verse 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zu Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er auch vermag, alle Dinge sich zu unterwerfen. Das Bürgerrecht haben wir übrigens mit unserer Bekehrung erlangt. Da, wo unser Herz beschnitten wurde, wo wir mit Christus auferweckt worden sind, da, wo Gott uns heilig und gerecht gesprochen hat. Ja, und wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Gläubigen entrückt werden. Ihr alter Leib wird umgestaltet in den Leib der Herrlichkeit. Dann wird sich unser neues Leben in Christus wirklich offenbaren. Und zu guter Letzt zurück zu 1. Johannes, in Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, jetzt hat es schon begonnen. Gott hat heilig gesprochen. Und das sind wir, wenn wir glauben. Unser Zustand ist aber immer noch ein sündiges Dasein. Und es verhindert noch, dass wir das Ganze offenbaren können, was wir eigentlich schon sind. Erst wenn Christus wiederkommt, dann werden wir dieses neue Leben, was Gott uns geschenkt hat, offenbaren können. Es wird dann offenbart und wir werden ihm gleich sein und dann wird es schön sein. Keine Träne, kein Leiden mehr. Dann begreifen wir völlig, was Perfektionismus bedeutet. Sehen, was Vollkommenheit, Heiligkeit und Herrlichkeit sind. Das ist den wahrhaft Gläubigen versprochen. Wir werden wirklich sehen, wie er ist, dann, wenn wir unseren Zustand, unserer Stellung angepasst haben und in Herrlichkeit, Glanz und Glorie offenbart werden. Dann wird unsere Wohnung das ultimative Putzmittel haben, womit der ursprüngliche Zustand bleibend zu sehen ist. Unser Zustand ist der Stellung, geheiligt zu sein, angepasst. Amen.